schön viele Hoffnung. Bitte.
Danke. Also, was ich euch jetzt hier auf den Bildschirm gebracht habe, ist die Originalfassung, die Wörterdatei von diesem Privatgutachten zur Relevanz der Giralgeldschöpfung bei Kreditausfällen. Ja, da geht es eben, worum ist es da gegangen? Es ging um einen Immobilienunternehmer, der angeblich um einige Millionen Euro Banken geschädigt hat, 9 verschiedene Banken durch Kreditausfall. Wenn man jetzt verstanden hat, wie ein Giralkredit entsteht, nämlich wirklich nur durch eine Buchung, ist vollkommen klar, dass beim Ausfall dieses Kredits die Bank auch als Schaden eine Buchung erleidet. Es geht also definitiv nicht um Bargeld. Wenn ich das Geld nicht behebe von der Bank in Bar, sondern einfach am Konto weiter überweise, dann bleibt es ja im Rechnungskreis auch der Banken. Es ist vollkommen egal, auf wessen Konto Sie dieses elektronische Geld überweisen. Es bleibt immer in einem Bankcomputer. Und so gesehen kriegen Sie nicht einmal die Bits und Bytes. Also wenn Sie von Microsoft Software kaufen oder von einem anderen Hersteller, dann laden Sie sich das runter und installieren Sie das wenigstens auf Ihrem PC. Bei der Bank ist das nicht so. Bei der Bank ist das nicht so. Sie können zwar ins Telebanking gehen, aber das ist immer noch eine Bankapplikation, das läuft auf einem Bankserver. Und alle diese Zahlen, obwohl es nur Zahlen sind, nicht, aber sie bleiben im Rechnungskreis auch nur der Banken. Sie haben ja nur die Benutzeroberfläche. Sie sehen ja nur die Zahlen im Browser. Also was die Bank genau macht, ist, dass sie eine Buchung durchführt, Forderung an den Kreditnehmer, und in gleicher Höhe erschafft sie als Gegenbuchung die sogenannte Sichteinlage. Und jetzt steht aber die Sichteinlage dummerweise buchungstechnisch zwingend auf der Passivseite der Bankbilanz und ist dort, und das ist das wirklich Peinliche, eine Verbindlichkeit der Bank. Man könnte jetzt auch auf die Idee kommen, und da werden wir dann auch kurz, das werden wir streifen, warum machen die das nicht als Eigenkapital zum Beispiel? Das ist ein rechtliches Problem, weil man müsste dann die Frage stellen, na, wem gehört das? Wem gehört jetzt Geld, das es vorher noch nicht gegeben hat? Warum soll es der Bank gehören? Ja? Also Sie gehen momentan nicht den Weg, dass Sie sagen, das ist Ihr Eigenkapital. Sie könnten sich auf die Art und Weise buchungstechnisch beliebig reich machen durch die Bilanzverlängerung. Können sagen, das gehört jetzt einfach mir, weil ich es gebucht habe. Aus. Ja, ich bin die Bank. Ich mache jetzt mein Bankwesengesetz so mit meiner Lobby, dass das Eigenkapital ist, ich werde halt immer reicher. Ja, und die anderen sind bei mir verschuldet. Das wäre aber möglicherweise zu offensichtlich. Ja, möglicherweise würden dann die Menschen Fragen stellen, sagen, warum werden die Banken immer reicher? Und wir haben also immer mehr Schulden. Ja, dann wären sie schneller auf diesen Buchungssatz gekommen. Aber wenn jetzt die Banken sozusagen das als Fremdkapital verbuchen, dann können ja die Banken sagen, ja, wir haben da so viele Verbindlichkeiten. Ne? Das ist offensichtlich Geld, das uns Leute geborgt haben. Das habt ihr schon oft gehört, nicht? Also die Banken verborgen das Geld der Sparer. Genauso ist es natürlich nicht. Es stimmt, es war irgendwann einmal im Mittelalter, haben sie es so gespielt, weil die ersten Banker waren ja die Goldschmiede und die haben ihre Tresore vermietet an die, die also ihre Goldstücke nicht wussten, wohin damit, die sie in Kisten transportiert haben und oft ausgeraubt worden sind. Und haben gesagt, wir haben ja sehr kräftige Tresore, da ist ja Schmuckgold und sowas drinnen, wir wissen, wie man das sicher verwahrt, und da könnt ihr euch einfach einmieten, nicht? Lagert eure Goldstücke bei uns. Und wie sie gesehen haben, wie viele Goldstücke jetzt auf einmal von den Kaufleuten und den Adeligen da drinnen gelegen sind und keiner hat sie gebraucht, sind sie dann auf die Idee gekommen, dieses fremde Eigentum, das eben ihnen nicht gehört hat, einfach herzuborgen, gegen Zinsen zu verleihen. Und das ist dann irgendwann offensichtlich einmal aufgeflogen, die Eigentümer wollten dann doch einmal etwas zurück, was lustigerweise nicht mehr da war. Und dann haben sie gesagt, macht euch nichts draus, wir verlangen ja Zinsen, wenn wir das verleihen, und wir beteiligen euch einfach daran. Ne? Dann kriegt sie auch ein bisschen was und dann können wir weiter gut Freunde sein und unsere Geschäfte weiter betreiben. Und so ist diese Idee, dass die Banken das Geld der Sparer an Unternehmer oder andere, die es brauchen, verleihen, überhaupt erst entstanden. Also schon das war, wenn man so will, etwas unredlich im ersten Schritt. Und dann kam im nächsten Schritt die wirklich vollkommen wahnwitzige Aktion, Depotscheine auszugeben. Also Zettel, das war dann das Papiergeld, für das eingelagerte Gold. Und sie merkten dann, die Goldschmiede, dass die Leute am Marktplatz diese Zettel weitergegeben haben. Weil es einfach unpraktisch ist, wenn ich mit dem Depotschein zum Goldschmied gehe, ich hole mir 10 Goldstücke, gebe die am Markt einem anderen und der läuft wieder zum Goldschmied, um sich einen neuen Zettel ausfertigen zu lassen. Ja? Das hat man einfach umgangen, hat gesagt, das ist jetzt eben der Depotschein, aber das Gold gehört jetzt nicht einem, wo Namen drauf steht, Meier, Müller, Huber, sondern der, der den Zettel hat, dem gehört das Gold. Und das war das erste Inhaberwertpapier. Und das war ein Geldschein. Ja? Und wir sehen schon, die Schuld, die dahinter steht, war immer eine Schuld der Bank. Die Bank hatte dafür zu sorgen, dass diesen Zetteln auch Goldstücke gegenüberstanden. Und nachdem die Goldschmiede jetzt aber gesehen haben, die damals eben als Banker fungiert haben, dass die Menschen diese Zettel einfach weitergegeben haben, sind sie auf die Idee gekommen, zu sagen, wir könnten doch einfach auch Zettel in Umlauf bringen, für die wir keine Goldstücke haben. Also mehr Depotscheine ausgeben, ja, als wir eigentlich Goldstücke haben. Und das haben sie dann auch getan. Es war vielleicht ein Drittel oder ein Viertel, nicht so über den Daumen dürfte das gewesen sein. Ja. Und das hat sich dann mehr oder weniger als Gewohnheitsrecht, wurde das dann verfestigt. Man hat nämlich immer dann nachgeschaut, wenn man jetzt Gesetze braucht oder Regelungen, wie machen es denn die, die es schon sehr lange machen? Ja, weil es funktioniert ja. Man war immer in dem Irrtum verfangen, es funktioniere. Und wenn es funktioniert, müssen wir es nur so weitermachen, wie die, die es bisher schon betreiben. Und man braucht daher gar nicht so viel Gold. Es genügt, wenn ein Bruchteil Gold irgendwo im Tresor liegt, der Rest sind nur wertlose Zettel. Und das nannte man dann eben Mindestreservesystem und das ist das sogenannte Fractional Reserve Banking, ja, das weltweit so betrieben wird. Und heute ist es ja überhaupt sehr witzig, wenn man dem nachgeht und sagt, was ist jetzt eigentlich das sogenannte Bargeld, also das Zentralbankgeld, das da hinterlegt werden muss, im Euroraum bitte 1%, in den USA sind es immerhin 10%. Ganz lustig ist es in Großbritannien, da ist nämlich 0, also die haben gar keine. Die geben offen zu, dass sie auch ohne Mindestreserve auskommen. Und ja, es ist interessant, nicht, wie da die Meinungen auseinandergehen. Und wenn man aber jetzt hinterfragt, was ist das eigentlich, was die Banken dort hinterlegen müssen, wird man sehen, das können durchaus auch Anleihen der Banken wieder selber sein, also wieder eigene Schuldscheine. Und spätestens da ist dann der Zirkelschluss vollkommen. Ja, weil dann kann dann wirklich niemand mehr sagen, was Geld eigentlich sein soll. Und wenn wir es jetzt philosophisch oder auch wissenschaftstheoretisch erklären wollen, und das ist schon sehr wichtig, ja, denn man sagt die Tauschmittelfunktion, Wertaufbewahrungs- und Maßstabsfunktion, Wertmaßstabsfunktion, da muss man sagen, wenn wir damit messen wollen, alle behaupten ja, man könne damit messen, dann ist in erster Linie einmal notwendig, wie ist die kleinste Einheit definiert. Bei einem Zentimeter oder Metermaß wissen wir es, das ist heute das Vielfache einer blauen Lichtwellenlänge, wir wissen es beim Kilogramm, ja, wir wissen es bei Temperaturen, das sind immer eindeutige, physikalische, nachvollziehbare, objektivierbare und reproduzierbare Kriterien definiert, denn nur dann handelt es sich um empirische Wissenschaft. So, und wenn jetzt niemand sagen kann, was ein Cent oder ein Euro oder ein Yen oder ein Pfund oder ein whatever eigentlich ist, was misst denn der? Was ist denn der Wert, der da gemessen wird? Was ist das? Das kann euch keiner sagen. Niemand. Kein Wissenschaftler, kein Politiker und kein Banker. Dann handelt es sich eben um eine undefinierte Größe. Und es ist auch keine Erklärung, wenn man sagt, ein Dollar ist heute so und so viel Euro und Cent wert, weil das ist dann nämlich einfach ein Zirkelschluss. Und wir werden uns dann noch anschauen oder überlegen, warum es überhaupt diese Wechselkursschwankungen gibt und wer die produziert, zu welchem Zweck, weil man aus diesen Bewegungen hinauf und hinunter einfach immer nur Geld machen kann. Und das kann man sehr schön machen. Und ich bin, schade, dass wir heute nicht im Internet sind, aber vielleicht schaffe ich es morgen. Ich nehme nämlich meinen eigenen Laptop mit. Da habe ich auch so einen Dongle, wenn wir schauen, wie gut da der Empfang ist, ob ich da ins Internet komme. Es gibt nämlich 3 wunderbare YouTube-Videos, die ich, vielleicht schaffe ich es, dass ich es heute Nacht sogar runterlaut. Dann geht es vielleicht schneller. Die ihr euch anschauen solltet. Unbedingt, das ist für die eigene Bildung wichtig. 47 bis 50 Minuten. 3 Videos über die sogenannten Quants. Das sind also theoretische Physiker, Mathematiker, die sich von den Kernfächern wegbewegt haben, an die Börse gegangen sind und dort Software herstellen für Banken und für das sogenannte High-Frequency-Trading. Da kommen wir dann noch drauf, ja, was das eigentlich ist und welche Funktion das hat. Diese 3 Filme sind für euch Aufklärungsarbeit, aber da komme ich am Schluss noch drauf, wenn wir mit diesem Gutachten hier fertig sind. Also eine Bank, die behauptet, sie erleidet einen Nachteil durch Kreditausfall. Was erleidet sie? Wenn die Forderung ausfällt, dann bucht sie die Forderung als Aufwand aus. Und das mindert natürlich ihren Gewinn oder erzeugt einen Verlust. Logisch. Jetzt fragt man sich aber vielleicht begründetermaßen, wenn die Sichteinlage auf der Passivseite steht, als Verbindlichkeit, warum wird diese denn dann nicht in selber Höhe, nämlich gegen außerordentlichen Ertrag aufgelöst? Wäre ja absolut logisch, ne? Wenn ich sage, wenn die Forderung nicht eingeht, dann gibt's meine Schuld ja auch nicht mehr, dann lösche ich das. Und würde die Bank das so buchen, dann hätte sie auch keinen Nachteil in der Gewinn- und Verlustrechnung, weil sich dann der Aufwand und der Ertrag, ja, bis auf den Cent genau ausgleichen würde. Das wäre eine Möglichkeit, dass Banken ihre Kredite erfolgsneutral ausbuchen. So wie sie sie ja auch erfolgsneutral schöpfen. Wenn sie den Kredit vergeben, ist das ja auch erfolgsneutral. Sie buchen Forderung an Sichteinlage, G&V wird nicht berührt. Und das ist schon ein Grundsatz des Rechnungswesens. Der junge Kollege kann mir das recht geben. Wenn ich etwas erfolgsneutral einbuche, dann kann ich es auch wieder erfolgsneutral ausbuchen. Logischerweise. Ist immer die Frage, wie ich es gestalte. Jetzt sagen die Banker, sie können das nicht tun, denn die Sichteinlage, das ist ja sozusagen das Giralgeld, das sich die Kunden am Konto weitergeben. Das ist schon okay. Aber wenn man das Rechnungswesen versteht, dann weiß man, das ist der untere Rechnungskreis, ja, der Kundenkonten. Und das, was wir machen, nämlich das Ausbuchen des Kredits, also der Sichteinlage in dem Fall gegen AO-Ertrag, basiert auf der Bilanzebene. Und dort könnten wir sofort im selben Moment eine sogenannte gebundene Rücklage buchen. Wir dotieren eine Rücklage an Rücklage zur Umlaufsicherung. Und dann passiert etwas ganz Wunderbares, denn dann wird dieser ausgefallene Restkredit an das Unternehmen gebunden. Eine gebundene Rücklage kann ich nämlich nicht als Gewinn ausschütten, die muss dann im Unternehmen bleiben. Damit ist sichergestellt, dass das Geld im Umlauf bleibt. Aber es ist dann gleichzeitig Eigenkapital und nicht mehr Fremdkapital. Das heißt, nicht nur hätten die Banken dann durch diese Buchung, ja, keinen Nachteil in der Gewinn- und Verlustrechnung bei Kreditausfall, es würde sich auch diese Verbindlichkeit, die sie ja momentan kollektiv alle umbringt, ja, die würde sich sogar magischerweise in Eigenkapital verwandeln. Also hätten sie gleich noch ein Problem vom Hals. Würden wir das so tun oder hätten wir das so getan, dann wäre kein einziger Euro oder Cent Bankenrettungsgeld notwendig gewesen. Ich bin mir sicher, dass es Leute gibt, die das verstehen. Und ich frage mich, warum die da nicht selber schon drauf gekommen sind, dass man das so lösen kann. Ja, also was war eigentlich die Absicht, den Menschen Steuergeld wegzunehmen, ja, wenn es auch buchungstechnisch geht, diese Probleme aus der Welt zu schaffen. Ja? Das ist also ein ganz entscheidender Punkt, den es zu bedenken gilt. Jetzt kann man natürlich sagen, warum soll man die Banken dafür belohnen, dass Kredite ausfallen? Nicht? Die könnten ja dann wahnwitzige Kredite an jeden vergeben. Viele haben das ja gemacht, Subprime-Krise und so. Nicht? Die haben ohne Sicherheiten ihres Geld gekriegt. Ja, es ist ja logisch, wenn die Bank daran verdient, dann hat sie auch keine Motivation, es nicht zu tun. Dann macht sie es einfach. Und da kommen wir dann zu dem entscheidenden Punkt. Das kann ja für die Bank auch so gestaltet werden, dass es trotzdem kein großer Vorteil ist. Nicht, wenn also diese Rücklage, die gebundene Rücklage für den Bargeldumlauf, wenn die jetzt steigt und steigt und steigt und die erreicht einen bestimmten Prozentsatz Eigenkapital, 10%, 25%, 30%, dann kann man sagen, ab einer gewissen Grenze wird ein öffentlich bestellter Vorstand in den Vorstand der Bank entsandt. Und bei 50% sind es dann zwei Vorstandsmitglieder und so weiter. Und bei einem bestimmten Limit wird die Bank gegen Entschädigung der Eigentümer verstaatlicht. Weil sie erfüllt dann hauptsächlich die Aufgabe der Geldschöpfung für das bedingungslose Grundeinkommen. Also das ist ein nahtloser, logischer, rechtlich gedeckter Übergang von dem System, das wir heute haben, in das System, wo viele sagen, dass wir es nicht finanzieren können. Und da gibt es mannigfaltige Vorschläge dazu. Einige davon gibt es auch hervorragende Vorschläge von Michael Schemmann, den man kennen sollte. Michael Schemmann ist ein Professor auch und Wirtschaftsprüfer CPA. Er ist der Präsident des Internationalen Instituts für CPAs, für Wirtschaftsprüfer. Und er hat am 1. Mai dieses Jahres einen offenen Brief an die Bilanzstandardisierer in London und in den USA, also für die IFRS und für die US GAAP, geschickt mit dem Inhalt, dass die Banken durch die Giralgeldschöpfung die Buchhaltungsregeln und die Bilanzierungsregeln missbrauchen. Er sagt, sie verstoßen eindeutig, dadurch, dass die Sichteinlagen auf der Passivseite stehen, gegen den Vermögensbegriff der internationalen Bilanzierungsregeln. Da steht zum Beispiel drinnen, ja, dass man also im Eigentum dieser Sache sein muss, Eigentümer, wenn man das Vermögen bilanziert. Ja. Es steht auch drinnen, dass ein Kostennachweis geführt werden muss, ja, dass es Kostenwahrheit für das, was man hier als Vermögen in irgendeiner Form erworben und bewertet hat. Ne. Und das alles ist hier nicht der Fall, wenn ich mir einfach nur eine eigene Schuld, eine Verbindlichkeit an den HS buche. Ja. Und er kommt dann zu dem Ergebnis, dass er sagt, es dürfte aus diesem Grund kein Wirtschaftsprüfer noch eine Bankbilanz unterschreiben, nach IFRS, nach den internationalen Bilanzierungsregeln, denn alle Banken in der Giralgeldschöpfung verstoßen gegen diese Regeln. Und er schreibt am Ende dieses offenen Briefes auch, das ist auch der Grund, warum wir in dieser Finanzkrise sind. Und eigentlich sollten die Wirtschaftsprüfer das längst verstanden haben. Und wenn wir das nicht schnellstens ändern, dann kommen wir aus dieser Krise auch nicht mehr heraus. Und als nächstes hat er am 20. Oktober dieses Jahres einen offenen Brief an alle Finanzminister der Euro-Mitgliedstaaten geschickt, wo er auf ganz einfache Art und Weise, nämlich auch durch Buchungssätze, ja, erklärt, wie alle Staaten sofort ihre Banken retten und gleichzeitig ihre Schulden loswerden können. Es ist ja logisch, wenn man einmal verstanden hat, dass 97% unseres Geldes eben dieses Giralgeld, ja, das wir mit Telebanking, das wir elektronisch auch mit Karte verwenden, dass alles dieses Geld gar nichts anderes ist als eine Buchungszahl. Da gibt's keine Goldstücke. Da gibt's vielleicht, ja, so was Ähnliches wie Wertpapiere, wo man sofort fragen kann, was ist dann der Wert von so einem Papier? Ja, ja, der wird dann auch wieder in Geld bemessen, das dann auch wieder ein Buchungssatz ist. Ne? Das sind ja lauter elegante Zirkelschlüsse. Also unterm Strich sind das alles Buchungszahlen. Und jetzt ist es allerdings so, dass Buchungen einer gesetzlichen Grundlage bedürfen. Nicht? Die Buchhaltung muss ja in irgendeiner Form handelsrechtliche, steuerrechtliche, ja, irgendwelche gesetzlichen Grundlagen haben. Und wenn wir jetzt Anhänger der Theorie sind, dass das Gesetz vom Volk ausgeht, der Bevölkerung, ja, man hat das früher Demokratie genannt, diesen komischen Gedanken, der vielleicht theoretisch ganz elegant ist, man sollte ihn nur einmal ausprobieren, ob er in der Praxis funktioniert. Meines Wissens ist das ja noch nicht passiert, wenn man das mal probiert hat. Also wenn wir diese Theorie ernsthaft vertreten wollen, dann könnten wir mit dem Geldsystem anfangen. Ja? Dann machen wir eben einfach Buchungsregeln für dieses Buchungsgeld, dass es so entsteht und so verwendet wird und so wieder verschwindet, wie das für die Bevölkerung, und das sind wir alle, am nützlichsten ist. Und wir werden dann sehen, wenn wir ein bisschen weiterdenken, dann werden wir auch aufhören, untereinander Forderungen und Verbindlichkeiten abzuschließen, weil das bringt einfach nichts. Weil was soll das? Ich erbringe eine Leistung, ein anderer eine andere. Und jetzt ist die Gretchenfrage, hat sie den gleichen Wert? In der heutigen Zeit ist das relativ simpel. Es ist so simpel, dass die Leute gar nicht drüber nachdenken, es nicht hinterfragen, weil da ist irgendwo was mit einem Preis geregelt. Ein Preis, da steht ein Zettel, da hat man einen Tarif, da kann man in einer Tabelle nachschauen, da gibt es irgendwo eine Regel. Und da wird nicht viel gedacht, da wird gemacht. Ja, wir wollen ja schnell sein. Schnelligkeit ist dann immer gleichgesetzt mit Effizienz. Und dann fangen wir zu streiten an, wenn diese Zahlen nicht übereinstimmen. Wenn ich etwas getan habe mit einer Zahl X und ein anderer tut was für mich mit Zahl Y, dann gibt es ein Delta, eine Differenz, und wie tun wir dann? Dann schieben wir doch Zettel hin und her oder diese virtuellen Zahlen. Das ist alles völlig sinnlos. Das ist völlig sinnlos. Denn diese Bewertungsspielregeln interessieren uns ja in Wahrheit nicht. Ja? Die interessieren uns nicht. Es geht ja darum, ob wir in unserem Lebensbereich die Güter und Dienstleistungen kriegen, von denen wir gut leben wollen. Ja? Und es ist logisch, dass wir die auch nur gemeinsam produzieren können. Auch klar. Aber das können wir auch mit möglichst wenig Arbeitsleid, mit möglichst viel Ressourcenschonung, ohne andere auszubeuten, ja, die Ökologie zu gefährden, etc. etc. Allerdings bedarf es dazu einer etwas anderen Buchungstechnik, nämlich einer Buchungstechnik, die nicht simuliert in der heutigen Situation, als würden wir im Kreis uns immer endlos die knappen Goldstücke weitergeben. Nicht? Also dieses Nullsummenspiel der Gesellschaft. Das ist das, was mich am allermeisten fasziniert, dass es offenbar noch niemand geschafft hat im Rechnungswesen, zu erkennen, dass die doppelte Buchhaltung wahrscheinlich wirklich der Kern unserer Probleme ist. Denn immer das, was auf der einen Seite dazukommt, muss zwangsläufig auf einer anderen Seite von irgendjemandem weggenommen werden durch diese Spielregel. Das scheint mir nicht logisch zu sein, denn wenn die Gesellschaft reicher wird an Fähigkeiten zum Beispiel, wir haben jetzt bessere Methoden, etwas herzustellen, und zwar Produkte, die es vorher gar nicht gegeben hat. Die Ressourcen, nehmen wir mal an, sind grenzenlos. Ja? Aber mit einer bestimmten Technologie konnten wir bisher 100 Stück herstellen von was, was wir haben wollen. Jetzt in Zukunft sind es 10.000. Ja, wie gehen wir damit um? Im heutigen System brauchen wir Eigentümer, die sagen, aus irgendwelchen Gründen gehört das schon a priori im Vorhinein alles mir. Das sind meistens dann auch die Geldgeber. Ja? Die sagen ja, vorher müsst ihr euch bei uns Geld ausborgen und dann dürft ihr wirtschaftlich tätig werden. Und mit der wirtschaftlichen Tätigkeit macht ihr dann als allererstes Folgendes, ihr gebt uns das Geld, das ihr von uns gekriegt habt, wieder zurück. Ein bisschen mehr, nicht? Also Zinsen und so dann auch noch und solche Dinge. Und wenn dann noch etwas übrig bleibt, dann kann der Rest vielleicht euch gehören. Ja, nach diesem Motto. Wenn wir jetzt aber erkannt haben, dass in der heutigen Zeit, und das ist die Brisanz vor allem auch dieses Gutachtens, das da schon wieder verschwunden ist, lassen wir's. Dann wird man auch sehen, dass ja das Chiralgeld, das wir heute haben, in Wirklichkeit nicht einmal ein Tauschmittel sein kann. Wenn ich etwas tauschen möchte, dann brauche ich ein eindeutiges Identifikationsmerkmal. Bei Geldscheinen ist das eine Seriennummer. Geldscheine haben Seriennummern. Von der Logik her könnte man mit den Geldscheinen daher tauschen. Ich komme da noch zum Detail, werde erklären, dass auch mit Geldscheinen heute in der Regel in meisten Fällen nicht getauscht wird. Und warum? Aber man könnte theoretisch damit tauschen über die Seriennummern. Mit Münzen nicht. Die haben keine Seriennummer, kann ich auch nicht tauschen. Ich erkläre euch auch genau warum. Im 19. Jahrhundert bei den sogenannten Wildcat Banks im Wilden Westen haben sich einfach ein paar reiche Kaufleute in den Wildweststädten selber bunte Zettel gedruckt, haben gesagt, das ist jetzt euer Geld, wir sind die Banker und in Zukunft geht ihr mit diesen Zettelchen, die wir euch geben, einkaufen bei uns. Ja, wir sind jetzt nicht nur der größte Kaufmann, ja, mit irgendeinem Hardware-Store, ja, und dem vielleicht auch noch die Bar und das Bordell und sonst was Wichtiges im Ort gehört. Wir sind jetzt auch die Banker. Und das hat auch funktioniert. Die Leute haben gesagt, ja, kennen wir, das ist halt Geld, das sind Zettel, spielen wir bei dem Spiel mit. Damals gab es aber noch Goldstandard bzw. edelmetallgedeckte Währung, es gab auch Silberdollar und solche Dinge. Und jetzt sind dann irgendwann aus Washington Bankenprüfer eingeritten und wollten nachschauen, ob in den Bankfilialen auch wirklich so viele Goldmünzen oder Silbermünzen vorrätig sind, wie Zettel im Umlauf waren. Ja, das haben sie versucht. Und immer wenn sie in einer Bankfiliale fertig waren, die Münzen dort zu zählen, hat man diese Münzen schnell, schon die damaligen sogenannten Bankster haben das gemacht, haben die schnell in Kisten gepackt und durch die Hintertüre auf einer möglichst schnellen Kutsche ja, in die nächste Bankfiliale gebracht, damit der Bankenprüfer in der nächsten Filiale wieder die gleichen Münzen zählen kann. Das war der 17er Schmäh, der 11er Schmäh, ja, schon im 19. Jahrhundert. Und das ist ganz logisch, ohne Identifikationsmerkmal, ohne ID, fehlt nämlich die mathematische Eigenschaft der Abzählbarkeit. Weil ich ohne Identitätsmerkmal nicht einmal merke, ob ich nicht ein und dasselbe mehrmals zähle. Doppelzählungen. Ganz logisch. Und jetzt ist es aber fatalerweise so, dass bei den ganzen Buchhaltungen es weltweit kein Buchhaltungsprogramm gibt, das zu den Buchhaltungszahlen gleichzeitig die Seriennummern von Geldscheinen mitverwalten kann. Aus Sicht der Banken ist es vollkommen logisch, weil wenn die Kredit vergeben, gibt es das Geld ja gar nicht. Warum sollten sie sich da lang mit Seriennummern aufhalten? Die können die ja noch nicht prognostizieren. Wird er das jemals in bar abheben und wo? Ja? Wahrscheinlich eher nicht. Ja? Und daher ist dieses Chiralgeld auch kein Tauschmittel. Die Idee, dass es ein Tauschmittel ist, ist damit logisch, zwingend, mathematisch widerlegt. Was ist es dann? Wenn wir sagen Wertaufbewahrungsmittel, wenn wir uns die Inflation anschauen, kann es wohl auch nicht sein. Bleibt jetzt nur noch ein einziger Punkt übrig. Wenn wir mal wissenschaftstheoretisch gnädig darüber hinwegsehen, dass die kleinste Einheit nicht definiert ist, könnten wir uns noch darauf einlassen, dass es ein Wertmaßstab sein kann. Und dann wird es aber beachtlich. Dann wird nämlich der Vorgang der Kreditvergabe mit Chiralgeld beachtlich. Denn wie gestaltet sich dieses Schauspiel dann, wenn ein Kreditnehmer mit einer Sicherheit, ja, die Bank betritt und einen Kredit haben will? Dann sagt der Banker, deine Sicherheit sei wert 50.000 Euro und macht den berühmten Buchungssatz, Forderung an Sichteinlage. Und was er jetzt macht, ist, dass er den Wert des Eigentums von jemand anderen in seine Bücher hineinschreibt. Und durch diesen Vorgang, das Aufschreiben des Werts fremden Eigentums, leitet er postwendend eine Forderung in gleicher Höhe gegen diese Person ab. Weil bekommen hat der Kreditgeber genau gar nichts. Er darf mit den Schuldscheinen der Bank, etwas anderes ist das ja nicht, dieses Schiralgeld, in einem virtuellen Online-Spiel herumspielen. Die Bank lädt ein, ja, zu einem Online-Spiel mit ihren eigenen Schuldscheinen. Das passiert. Und solange die, die mit diesen Schuldscheinen jetzt online spielen, glauben, es handele sich um einen Tausch, sind sie auch bereit, Möbel zu liefern, Häuser zu bauen, sonst was zu tun. Und alle Banker können sagen, na, ihr habt ja etwas dafür gekauft. Nein, gekauft haben wir nicht. Wir haben uns unwissentlich betrügen lassen, ja, weil ja nicht einmal die Tauscheigenschaft vorliegt. Und wenn ich etwas gar nicht tauschen kann, kann ich es kaufen auch nicht damit. Ja, also es geht nicht. Sorry. Ja, das geht sich einfach vorne und hinten von der Logik her nicht aus. Aber das ist natürlich in gewisser Weise schon sehr bedauerlich. Nicht? Die Bitcoins und diese anderen elektronischen Währungen, die haben alle diese Seriennummern. Aber die repräsentieren in der heutigen Ausprägung immer wieder dieses verknappbare Gold, dieses verknappbare Tauschmittel. Und das ist schade. Nicht? Denn wir können mit einer etwas anderen Gestaltung, und da setzt dann eben die Idee des Informationsgeldes ein, das Ganze sehr fair machen. Sehr fair und ganz einfach im Prinzip. Der Trick beim Informationsgeld besteht dann einfach darin, zuzugeben, dass es sich nicht um ein Tauschmittel handelt. Denn, wenn ich sage, Geld ist für mich immer nichts anderes als eine Zahl, die den Wert von etwas anderem beschreibt und die ich dann aufschreibe, ja, dann ist das fair und es ist einfach und es führt vor allem zu folgendem Effekt. Diese Zahl, die ich dann aufschreibe, wenn ich eine menschliche Leistung erbringe, sinnvollerweise werden wir das nämlich immer auf menschliche Leistungen beziehen. Materielles Eigentum in Geld zu bewerten, zu sagen, ich kaufe dir etwas ab, ja, und das, was du hast, bewerten wir, und das ist jetzt deine Leistungszahl, ja, das wäre nicht sehr schlau, denn dann würde ja wieder ein Anreiz bestehen, dieses, was wir da haben wollen, zu verknappen, damit man den Preis in die Höhe treiben kann. Nicht? Das ist ja genau das, was wir mit dem komischen Spiel Angebot und Nachfrage jahrhundertelang erduldet haben, mangels besseren Wissens. Ja. Das heißt, wir werden das nur noch auf menschliche Leistungen beziehen, dafür aber diesen Leistungsbegriff komplett öffnen für jeden, für alle, für jede Lebenssituation, für Alte, für Menschen mit besonderen Bedürfnissen, für Kinder, für Jugendliche. Alle können angemessen ihrer Lebenssituation gemäß ein Einkommen verdienen, indem wir ihre Leistung, wenn sie sie erbringen, einfach bewerten, diese Zahl auf ein Konto schreiben, das ausschließlich Ihnen gehört, wo keiner sonst drüber verfügen kann. Und wenn Sie damit einen Konsum einleiten wollen, also das verkonsumieren wollen, dann verschwindet dieses Geld einfach wieder. Denn würden Sie es weitergeben, dann könnte man es ja wieder verknappen. Was heißt das? Solange wir Geld materialistisch denken, haben wir folgenden zwei Probleme. Nämlich wie Goldstücke, die wir weitergeben. Erstens, es ist verknappbar. Wir brauchen eine Lieferkette. Wenn die Regierung, die Sozialversicherung oder wer auch immer heute der Bevölkerung Geld geben möchte, dann braucht sie dazu eine Bank. Weil die Menschen haben ihre Giro- und anderen Konten bei der Bank. Das heißt, ich habe das Monopol quasi eines Zwischenhändlers, aber heute nur eines Zwischenhändlers für Information. Jetzt hat aber eh schon jeder seine Facebook-Seite. Ja? Und viele haben schon ihre Webseite etc. Das heißt, einen Zwischenhändler für Information benötigen wir genau genommen gar nicht. Obama hat im Rahmen der Subprime-Krise einen nennenswerten Betrag, ich weiß nicht wie viel, es waren 4 Milliarden, 5 Milliarden, irgendeinen Betrag, als Soforthilfe den Hypothekenopfern, ja, den Hypothekenschuldnern zur Verfügung stellen wollen und wollte das auszahlen, ja, an die Betroffenen. Und davon ist kein Cent bei den Betroffenen angekommen, weil verschiedene Finanzdienstleister dazwischen gestiegen sind und das einfach eingesteckt haben und verschwunden sind. Das ist ein freies Wirtschaftssystem. Ja, das ist ein freies Wirtschaftssystem, wo man solche Scheinfirmen in die Welt setzen kann und die Gelder einfach einsteckt und dann verschwindet. Juristische Person wiederum als Tatinstrument. Ja, das ist ein Tatwerkzeug. Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren einen Artikel, das war damals noch die österreichische Steuerrechtszeitung, von einem Staatsanwalt gelesen, mit dem wunderbaren Titel Die GmbH als Tatwaffe. Der Mann hat damals auch schon den Durchblick gehabt. Ja, also das ist eben ein Teil dieses Missbrauchs. Solange wir Geld jetzt materialistisch denken, dass wir etwas weitergeben, was verknappbar ist, haben wir diese Lieferkette, wir haben die Zwischenhändler und die können es verknappen, die können es verschwinden lassen, Gebühren abziehen, was auch immer. Brauchen wir nicht. Und wir haben noch ein anderes Problem. Wir kommen auf die Idee, dass wir vorher Geld brauchen, bevor wir wirtschaftlich überhaupt etwas tun können. Wenn wir aber Informationsgeld haben, dann wird ja mit jeder Leistung, die wir jederzeit erbringen können, einfach diese Leistung bewertet und der Wert dieser Leistung ist dann schon das, was wir früher Geld genannt haben. Das ist einfach die aufgeschriebene Zahl einer Leistung, die wir immer erbringen können. Da brauchen wir uns vorher nichts mehr ausborgen, daher brauchen wir auch keine Kredite aufnehmen. Ne? Denn mit dem, was wir tun, entsteht ja der Wert. Ursprünglich ist, das ist es ja, das ist die Idee der Realwirtschaft, dass die Dinge, die wir machen, wertvoll sind. Und die Zukunftsbanken sind dann die, die einfach nur dieses Verteilungs- und Bewertungssystem für die Gesellschaft verwalten. Aber das werden wir dann sehr humanistisch und sehr demokratisch regeln. Weil das dann so einfach sein wird, dass alle Menschen wirklich mitstimmen können und sich auch jeder auskennt. Da wird man weder Jus studieren müssen, ja, noch Wirtschaft, sondern solche Studien wird es nicht mehr geben. Weil mit der richtigen Benutzeroberfläche ist es dann einfach einfach. Und Einfachheit ist dann, und das ist das Schöne, auch Ehrlichkeit. Ja? Wenn es einfach ist und transparent, ist automatisch ehrlich und es würde auch keiner mehr auf die Idee kommen, in seinem transparenten System ja irgendwelche linken Sachen zu tun. Aus welchem Grund eigentlich? Weil das, was er haben will, wenn es wirklich hier um Gier geht oder um solche Dinge, das kann er einfach dann bestellen und sich liefern lassen. Ja, also da, ich bin vollkommen dagegen, dass man sagt, wir müssen jetzt in die Bescheidenheit, wir müssen jetzt sparen an Energie, ja, und alles billig, billig. Das wird ja auch von der Qualität dann schlecht, nicht? Damit schaden wir die Gesundheit, beuten den Planeten noch mehr aus. Das soll es nicht sein. Wir können uns die beste Qualität und den besten Lebensstandard in Wahrheit leisten, wenn wir das Bewertungssystem verändern. Wenn wir nicht vorher in der Illusion leben, Geld zu benötigen, um dann erst irgendwann wirtschaftlich tätig zu werden. Das ist eben eine so eine schädliche Illusion. Ja. Na, es werden vor allem diese sogenannten Widersprüche sich von selbst erledigen, wie zum Beispiel Ökologie und Ökonomie. Ne? Also, dass man sagt, ich kann mir sozusagen Qualität nicht leisten, ist ja schon ein Widerspruch in sich, weil nachhaltig ist ja immer nur die bessere Qualität. Ne? Wenn ich sie mir jetzt nicht leisten kann, dann heißt das ja nur, dass ich einen Schaden in der Zukunft in Kauf nehme, der vielleicht noch viel schlimmer ist, als wenn ich jetzt mehr Geld ausgebe. Ne? Also nur kann ich es aus der heutigen Perspektive, und das ist wirklich so, auf der finanziellen Ebene nicht planen. Ja, weil die Planungssicherheit heute in Wahrheit schon nach wenigen Wochen aufhört. Ja, früher hat man noch für ein Jahr geplant, fürs nächste Jahr. Die meisten in der Wirtschaft sagen, das ist völlige Illusion. Ich weiß ja nicht, was ich im nächsten Jahr für Umsätze mache. Ja, also das ist eigentlich illusorisch, aber die Banken leben davon. Die wollen wirklich Finanzpläne, Businesspläne, 3 Jahre und 5 Jahre und das ist alles nach wie vor real auf dieser Formalebene. Aber inhaltlich wird jeder, der sich auskennt, sagen, das gibt's eigentlich nicht mehr, das geht nicht mehr. Man kann sich nur kurzfristig in Echtzeit abstimmen. Ja, was man braucht und wie man hilft und wie man kooperiert. Und das ist auch vernünftiger, diese Echtzeitkommunikation, aber das geht nur, wenn man sie ehrlich macht, wenn man sie ehrlich und transparent und offen führt. Und das verstößt zum Beispiel wieder gegen die Konkurrenzideen einzelner Unternehmen. Nicht, wenn da verschiedene Unternehmen jetzt an einem Projekt zusammenarbeiten, dann legen sich die ihre Daten und ihre Unterlagen natürlich nicht offen. Nicht? Weil das wäre ja schlimm, dann würden ja die anderen Partner und Konkurrenten die Gewinnspanne sehen. Nicht? Also furchtbar. Ja? Wer legt wirklich seinen Lieferanten und seinen Kunden gegenüber seine Gewinnspanne offen? Ne? Stellt einmal diese Frage irgendwo der Wirtschaftskammer oder sonst irgendwo und sagt, warum machen wir das eigentlich nicht? Ja? Und dann schaut sich die Gesichter an. Ne? Dann versteht sie, warum die das Wirtschaftssystem nicht begriffen haben. Ne? Wie es ist. Also es funktioniert immer alles nur, wenn man sagt, es funktioniert, wenn man wegschaut. Wenn man wegschaut und wenn man sich mit Intransparenz und mit dem Verstecken des wichtigsten Teils zufrieden gibt, lebt man in der Illusion, es funktioniert. Aber wenn man es durchschaut, wenn man hinter die Kulissen schaut und sagt, wie könnte es eigentlich richtig funktionieren, dann merkt man, es funktioniert eben genau aus diesem Grund nicht, weil wir dieser Illusion aufgesessen sind, diese Zahlen, die als Zahlen natürlich nur den Wert von etwas anderem darstellen können, ja, wären an sich schon ein Wert. Das ist natürlich ein schöner Trick, damit hat man die Menschen ein paar Jahrhunderte lang an der Nase herumführen können. Nicht? Das ist ihnen ganz genial gelungen. Aber wenn wir jetzt, und das wird, glaubt's mir, in wenigen Monaten, also ich schätze, spätestens in einem halben Jahr sind wir soweit, wenn wir jetzt in die Phase kommen, dass sowohl Arbeitslosigkeit als auch Staatsdefizite überhaupt nicht mehr in irgendeiner Weise kontrollierbar sind, dann ist es natürlich die beste Idee, einfach auf ein anderes Bewertungssystem umzustellen. Und zu sagen, dann erfüllen jetzt Banken andere Funktionen. Das heißt ja nicht, dass der Lebensstandard der Bankdirektoren und der Eigentümer in irgendeiner Weise beschädigt werden muss. In keiner Weise. In Wirklichkeit ist ja die Aufgabe, die sie als Zukunftsbanken.eu, ja, bitte dorthin schauen, dort ist das neue Geschäftsmodell schon zu finden, dass die sogar eine viel wichtigere Aufgabe haben, als sie heute haben. Heute tauschen sie Tauschmittel vor. vorgetäuschte Tauschmittel durch virtuelle Zahlen, ja, in ihren Rechnern. Aber in der Zukunft werden sie wahrscheinlich sowohl die demokratischen Gesetze, als auch die Verträge, die wir mit der ganzen Gesellschaft schließen, als auch unser Wissen, unsere realwirtschaftlichen Prozessketten, ja, und natürlich die Geldschöpfung, aber für jedes Individuum ganz getrennt, ja, die werden sie alle verwalten. Und das ist natürlich ein toller Auftrag. Das ist ein toller, sehr hilfreicher, wichtige Funktion, ja, die schönste Aufgabe überhaupt. Und auf das können sich die Banker in Wirklichkeit freuen. Ja, die haben eine wunderbare Aufgabe in der neuen Gesellschaft. Ja, die wichtigste, die man sich nur vorstellen kann. Wenn sie das verstanden haben, dann werden sie eh mit Begeisterung dabei sein. Es ist nur die Frage, wir brauchen ein paar Eisbrecher, ja, die vielleicht ein paar pensionierte Banker, nicht? Die können sich das dann leisten. Sie sagen, probieren wir das einfach einmal. Ja, die haben also auch keine Karriere mehr vor sich, die sie einbüßen können. Die verstehen schon viel und die trauen sich das auch offen auszusprechen. Also das ist einmal die eine Geschichte, wo man sagen kann, es geht voran. Und der Vorteil von Informationsgeld ist eben genau der. Das Geld entsteht hier nur als aufgeschriebene Zahl, sofort im ausschließlichen Rechtsbereich des Individuums. Es gibt weder einen Zwischenhändler, ja, noch gibt es eine Behörde, es gibt niemanden, der das dort irgendwie wegnehmen kann, ja, oder sonst wie. Es unterliegt ausschließlich den demokratischen Gesetzen, die wir alle gemeinsam beschlossen haben, zum Beispiel bedingungsloses Grundeinkommen und solche Dinge, ja. Da werden wir Spielregeln schaffen und diese Regeln stehen dann auch in dieser Regelbank, bei der Datenbank. Und weil diese Regeln direkt beim Informationsgeld dabei sind, ja, kann man das Geld dann auch nie anders missbrauchen, weil es gar nicht gegen die Regeln verstoßen kann. Das sind ja alles nur Programme, das ist alles nur Software und die kann man so programmieren, dass man das Geld nur so verwenden kann, wie es ursprünglich über Gesetze beispielsweise definiert wurde. Ich kann mir Geld zum Beispiel in der Software programmieren, mit dem kann ich keine Drogen kaufen, ja, oder Waffen oder was immer wir sagen, wir wollen das nicht. Ja, dann wird man das einfach nicht bezahlen können. Aus, Schluss, Ende. Ja. Bitte. Ja. Na, jederzeit. Jederzeit. Bäcker ist mein Lieblingsbeispiel, bringe ich sehr oft. Bäcker und Brötchenverkäufer. Ja. Weil wie ihr ja wisst, aus dem Film We Feed the World, wird ja in Wien jeden Tag so viel Brot und Gebäck vernichtet, dass man Graz damit einen Tag lang ernähren könnte. Und man fragt sich, warum macht man das? Die einfache Antwort ist, weil der Brot- und Gebäckpreis nicht einbrechen darf. Weil ein Tag altes Weckerl fast so gut ist wie ein neues, ein frisches. Aber die Bäcker und die Brötchenverkäufer leben heute noch davon, dass sie ihr Einkommen, das was sie verdienen, den Kunden wegnehmen müssen. Okay? Und deswegen dürfen diese Preise nicht zusammenbrechen, weil wir durch die doppelte Buchhaltung, Forderung, Verbindlichkeit zwischen zwei Menschen, ja, im Nullsummenspiel einen symmetrischen Preis haben. Das heißt, das, was der Verkäufer kriegt, ist genau der gleiche Preis, den der Käufer bezahlt. Das macht das Modell natürlich nur Sinn, wenn wir wirklich Goldstücke verwenden würden. Wenn ich jetzt Goldstücke weitergebe, ist vollkommen logisch, wenn ich drei weitergebe, ja, dass beim anderen drei ankommen. Na, das ist ja dann die Logik. Da werden wir diese Goldstücke heute sowieso nicht in Verwendung haben. Und dann nicht einmal die Bits und Bytes, wenn es elektronisch in der Bank überwiesen wird, das ist ja sehr lustig. Nicht einmal bei einer elektronischen Banküberweisung ist es so, dass zum Beispiel 3 Euro als Zahl 3 von meinem Konto runtergehen, auf eine Leitung gesetzt werden, ja, dann fließen sie irgendwo und kommen dann auf ein anderes Konto als diese Zahl. In Wirklichkeit ist es so, dass bei mir 3 gelöscht wird und beim Empfänger eine Zahl, nämlich 3, frisch wieder hingebucht wird. Wenn jetzt diese Zahl, ja, sowieso bei mir gelöscht und dort neu hingeschrieben wird, dann muss es natürlich auch nicht die gleiche sein. Dann könnte ich auch 3 zahlen und dort könnten 5 ankommen. Jetzt sagt man, naja, das verstößt gegen die doppelte Buchhaltung. Das hängt eben davon ab, wie man bucht. Ja. Bei der unmittelbaren Forderung und Verbindlichkeit sehr wohl, weil da simuliere ich noch die Übergabe von Goldstücken. Aber wenn ich sage, wir setzen 2 Ideen in der neuen Gesellschaft um, die man uns eigentlich in der alten Gesellschaft immer als Ziele vorgegeben hat und die gar nicht so schlecht sind, wenn wir sie richtig definieren. Nämlich die Ich-AG und die Leistungsgesellschaft. Dann haben wir auf einmal andere Konten. Die Ich-AG heißt, jeder Mensch ist ein Unternehmer. Wir sind alle eigenverantwortlich und sind die kleinste wirtschaftliche Einheit, aber wir buchen dann auch so. Aber, weil wir schlaue Unternehmer sind, so wie viele Konzerneigentümer, haben wir auch unsere eigene Bank. Das heißt, wir betreiben auch unsere eigene Geldschöpfung. Ja? Die ganzen Konzerne, die nicht eigene Hausbanken haben, die haben mittlerweile eh schon wirtschaftliche Probleme. Ja? Weil erstens können sie sich damit Geld schöpfen und zweitens, wenn sie allzu sehr verschuldet sind, lassen sie sich vom Steuerzahler wieder retten. Ja? eine doppelt gute Strategie, jetzt eine Bank zu haben als Konzern. Und das machen wir dann für die Individuen auch. Jeder ist seine eigene Bank, aber die Geldschöpfung erfolgt ohne Schuld und ohne Zinsen. Weil die Buchung lautet nämlich Kassa an Eigenkapital. Und das Eigenkapital bedeutet, wir sind alle Miteigentümer der Demokratischen Zentralbank. Eine virtuelle Institution, ja, die einzige ist, die Geldschöpfung auf demokratischen Regeln, ja, bewältigen darf. Und wenn ich bei dem, der jetzt etwas bezahlt, das Geld vernichte, nach dem Buchungssatz Aufwand an Kassa, dann ist es nämlich wieder weg. Dann kann ich das, was der eine bekommt, dafür, dass er Brot bäckt und Brötchen über den Tresen reicht, einen anderen Betrag gutschreiben, als ich bei dem vernichte, der das konsumiert. Bei einem Überflussbetrug, wie zum Beispiel Überflussprodukt, wie zum Beispiel Brot und Gebäck, kann der Kunde das konsumieren, ohne dass ihm Geld vernichtet wird. Die Kunden erhalten es gratis, der Bäcker aber, oder Verkäufer erhält aber trotzdem eine Belohnung durch den Buchungssatz Kasse an Eigenkapital. Und wir definieren einfach ein paar Leistungskategorien, wo wir als ganze Gesellschaft sagen, wie viel Stück, wie viel Stunden, ja, welche Leistungseinheiten sind es uns in Kaufkraft wert, wenn diese Leistung erbracht wird. Und da ist auch dabei, wenn ein Rentner einen Hund äußern führt oder auf Kinder aufpasst, ja, oder wenn eine Hausfrau der Nachbarin stricken lernt, ja, oder was auch immer. Wir werden dann unsere lustigen Magnetkarteln haben, aber in vielen Fällen werden wir, wenn wir damit bezahlen, wird bei uns kein Geld vernichtet, sondern wir bestätigen dann, wenn es ein Überflussprodukt ist, einfach nur den Leistungserhalt. Ja, und damit die Gutschrift desjenigen, der die Leistung erbracht hat, sagen, ja, das war deine Leistung, wir sind damit zufrieden, ja, und damit wird der automatisch belohnt. Ja. Und das sind asymmetrische Preise. Ja, das sind Preise, wo der leistet, mehr kriegen kann, als der konsumiert. Denn das ist ja das Problem im heutigen System. Wir haben sehr viele neue Autos, die auf Halde stehen. Warum stehen sie dort? Ja, weil sie zu den Preisen keine Käufer finden. Das ist natürlich für die Verkäufer auch nicht lustig, weil die können die irgendwann auch nur ausbuchen, verschrotten oder sonst irgendwas. Und das ist auch für die Umwelt nicht sehr angenehm. Das macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ja? Weil wenn die jetzt wirtschaftlich Probleme haben, weil sie es nicht verkaufen können und die anderen hätten es aber gern, haben aber kein Geld, um es sich zu kaufen, dann sieht man, wo das Problem liegt. Das liegt beim Geldsystem, aber weder in der Realwirtschaft noch bei den Konsumenten. Und wenn ihr euch jetzt anschaut, auch Nachrichten zum Beispiel in den Mainstream-Medien, vor ein paar Tagen habe ich das auf der ORF-Homepage gelesen, da musste ich mich dann wirklich in der Kontrolle kriegen. Ein bisschen ist mir so etwas Ähnliches wie Wut aufgestiegen, aber ich war gleich wieder weg. Da stand Folgendes zu lesen. Die KMUs leiden unter der schlechten Zahlungsmoral ihrer Kunden. Leiden unter der schlechten Zahlungsmoral. Das ist natürlich nett. Das heißt, wenn die Banken den Geldumlauf verknappen und Menschen, die an und für sich durchaus zahlungswillig wären, aber aus diesem Grund nicht zahlungsfähig, ja, dann hängt man das dem Letztverbraucher an und schiebt das auf eine Moral. Gerade so, als würde der auf den Millionen hocken, ja, und sagen, pff, ich will's halt nicht. Lange Nase, ja. Toll, toll. Also wer soll so eine Propaganda heute noch glauben? Ne? Also eine ehrlichere Meinung wäre, Banken gefährden durch Geldverknappung die Realwirtschaft. Ja? Oder Banken beschädigen sich und die Realwirtschaft durch Falschbuchung. Ja. Genau. Ja. Genau. Du kriegst dein Kartel, ziehst das durch und bestätigst, wie viel Brot du gekriegt hast. Genau. Nein, gar nichts. Wenn das Überfluss ist. Nein, wenn das ein Überflussprodukt ist, ja, da wird dir nichts genommen, es wird dir nichts gelöscht an Geld, ja. Ja. Genau. Richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass Gedichte, ja, im Spiel Angebot und Nachfrage, dass da ebenfalls ein Überfluss ist, ja. Das heißt, du wirst belohnt, aber mir wird auch kein Geld vernichtet. Ich bestätige deine Leistung und du kriegst was dafür. Ja, wir werden irgendwann, also ich weiß schon, wie du möchtest wissen, wie geben wir dieses Geld dann überhaupt aus? Bei knappen Gütern. Ja? Überall dort, wo wir einen Mangel haben, ja, wird es eben auf irgendeine Art und Weise zu einer Preissetzung kommen. Zum Beispiel durch eine Art öffentliche Ausschreibung, dass man sagt, Das gibt es, ja, die Menge steht zur Verfügung, was bietet ihr, welchen Preis? Und die, die am meisten bieten, da geht's dann nach unten, die kriegen diese Menge und irgendwo ist dann Schluss. Im klassischen System werden die anderen einfach nach Hause geschickt, sagen, ey, Schlange Nase, gibt nichts, ihr habt zu wenig Geld. In diesem System geht das Spiel aber weiter. In diesem System wird dann nämlich, weil es ein Mangelprodukt ist, die Prozesskette, ja, für die Produktion offengelegt. Im Internet wird sofort gesagt, so schaut der Prozess aus. Aus den Rohstoffen über die Bearbeitung und so weiter kommt dieses Endprodukt. Und wir haben genau an diesen Stellen einen Engpass. Da haben wir zu wenig Arbeiter, da fehlt eine Maschine, da gibt es keinen Rohstoff, der das macht, etc. Und alle sind herzlich eingeladen, mitzuhelfen bei der Behebung dieser Engstellen. Ja, gerne. Und die, die das jetzt lösen, ja, die kriegen eine Bonusprämie, die kriegen eine Belohnung, eine Gutschrift und können damit sofort wieder andere knappe Güter erwerben, ja, und als nächstes, wenn sie nicht zum Zug kommen, dort wieder gute Ideen einbringen, weil auf die Art und Weise, ja, haben wir ein Belohnungssystem zur Überwindung der Knappheit. Und es wird dann wahrscheinlich, ich schätze, vielleicht 3 oder 5 Jahre dauern, wenn wir das wirklich ernsthaft versuchen sollten, bis wir eigentlich bei allem, was wir täglich so haben wollen, Überfluss hätten, und das ist dann der Moment, wo wir das Informationsgeld in dem Sinn eh nicht mehr brauchen. Ja, weil dann werden wir uns einfach in die Augen schauen und die Hand geben und sagen, danke, dass du das für mich gemacht hast, ja, war wunderschön, aber du brauchst keine Gegenleistung, weil du hast eh alles, was du haben willst. Ja? Okay. Ja? Also, Gerhard, jetzt sage ich dir was. In so einer Situation wird auch schon in der heutigen Zeit sich kein Mensch an Gesetze oder Spielregeln oder Kreditkarten halten, sondern der wird sagen, brauchst du Wasser, dann gib ich dir eins. Nein, nein, das hängt davon ab, gell? Bitte. Ja. 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 Ganz genau so wie heute auch. Auch die älteren Menschen haben heute Bankomatkarten. Ja? Na, die, okay, die haben halt noch Zettelchen. Ja? Wer unbedingt... Ja, ja, okay, naja, die Rente, die kann man natürlich mit einer Karte auch konsumieren. Ja? Man kann eine Karte haben, die man in irgendeinem Bankinstitut oder bei einem Postamt einfach aufladen lässt, ja? Und mit der man dann einkauft. In Wirklichkeit brauchen die das ja nur durchziehen bei den Automaten, um die Leistung zu bestätigen. Das ist die einzige Hauptfunktion. Dann gibt es Seniorenhandys, gibt es eigene Seniorenhandys mit großen Tasten, ja, wo man dann auch einfach eine Sondertaste hat, bestätige die Leistung aus. Weil mehr brauchen die nicht. Die brauchen ja nicht mal einen Betrag eingeben. Die müssen nur sagen, zufrieden, als Kunde habt das konsumiert. Und die brauchen in Zukunft, wenn der Preis definiert ist für diese Leistung, ja, wenn es dann knapp ist, auch keinen Preis eingeben, weil sie sehen dann, was es ist, sie sehen, ob sie es leisten können oder wollen, was auf ihrem Konten ist, und sagen ja oder nein aus. Also man kommt mit 3 Tasten aus. Bestätige die Leistung, ja oder nein. Mehr ist nicht zu tun. Und natürlich kann man es mit Zetteln auch handhaben. Nicht? Wenn sich die wohlfühlen mit Zetteln, dann gibt man es ihnen halt an irgendeiner Stelle beim Postamt oder bei einer alten Bank auch noch in Zettelform. Das ist kein Problem. Ja? Ja. Also, das ist in Wirklichkeit, lustigerweise, ist meiner Meinung nach ein sehr einfacher Bereich. Warum? Es geht in Wirklichkeit ja immer nur um die funktionale Verteilung von dem, was eigentlich schon da ist. Wenn du dir anschaust, zum Beispiel Städte wie Wien, aber das wird in anderen Städten nicht viel anders sein, dann haben wir momentan ein unglaubliches Überangebot an Gewerbeimmobilien. Ja, wir haben leerstehende Bürotürme mit Büros, es ist sagenhaft. Genau, es wird immer wieder neu gebaut, das ist auch so. Was gebaut wird, sind eben Luxusimmobilien, wenn es um Wohnbauraum geht, die halt besonders teuer sind, die sich viele nicht leisten können, und dann eben der ganze gewerbliche Bereich. So, warum wird das gemacht? Bitte, es wird nicht gemacht in der Illusion, das verkaufen oder vermieten zu können. Es wird gemacht, weil in dem Moment, wo ich das in Auftrag gebe, ja, reicht das, wenn es nur einen Funken Wahrscheinlichkeit hat, dass das wirtschaftlich Sinn macht und die Bank gibt mir sofort Geld dafür. Ja. Also es ist ein Umweg zur Geldschöpfung. Wenn wir jetzt offiziell die Geldschöpfung für jedes Individuum haben, wird einmal dieser Unsinn des Bauens und des Produzierens in falschen Kategorien sofort aufhören. Dann wird einfach das gemacht, was die Leute wirklich haben wollen und brauchen. Ja? Weil ein Investor, jemand, der dafür belohnt wird, dass er anderen etwas zur Verfügung stellt, brauchen wir nicht, wir können es alles selber machen. Der nächste Punkt ist, alle, die jetzt zum Beispiel solche Immobilien schon haben im Eigentum, ja, nehmen wir an, ein Zinshaus, wo jemand davon lebt, dass er da die Mieten kassiert. Da kann man sich anschauen, was hat er in den letzten 5 Jahren verdient an Mieteinnahmen. Nimmt man den Durchschnittswert, dann kriegt er eine Belohnungsprämie, einen Bonus von 20%, wenn er ins neue System kommt. Das kriegen nämlich alle. Und ich erkläre euch auch nachher, warum 20% locker drinnen sind. Ja. Und diese 20% plus seiner monatlichen Mieten werden in jedem Monat einfach als Kassa an Eigenkapital aufs Konto gebucht. Und die Menschen, die heute schon da drin wohnen in den Miethäusern, zahlen einfach keine Miete mehr. Wir entkoppeln das ganz einfach. Die Geldschöpfung, damit lösen wir das Eigentum vom Eigentümer ab, denn die Geldschöpfung ist für ihn in dieser Höhe und sein Lebensstandard gesichert, in der Zukunft garantiert, bombenfest. Ja. Er braucht sich auch keine Sorgen machen, ob er Mieter findet. Er braucht sich keine Sorgen machen, ob ihm die Wohnung vermieten oder dass er geklagt wird oder klagen muss, damit er was kriegt. Ja. Alle, die sagen, fang schlagartig weg. Er hat finanzielle Sicherheit, ohne mit anderen streiten zu müssen. Und bei den Büroimmobilien, die jetzt alle leer stehen, werden wir sofort anfangen, die in sinnvollen Wohnraum umzugestalten. Und alle, die heute bei uns auf der Straße sind oder sich nicht leisten können oder irgendwie in Wohngemeinschaften beengt wohnen, die werden auf einmal in ein Luxusbüro, ja, schön eingerichtet, vielleicht auch mit eigenen Fähigkeiten, wo man erklärt, wie sie das ein bisschen ausbauen können, ja, schmuckhaft gestalten und so, wohnen können. An den besten Adressen, ja, in tollsten Towers, mit Vertical Gardens, mit Aquaponik, die werden ihre eigenen Lebensmittel züchten können, ja, in einzelnen Räumen, ja, mit freier Energieversorgung und allem, was es dann gibt und was es heute nicht gibt, ja. Also einfach nur eine Frage der Kreativität, dass wir das umsetzen. Und wenn Sie das tun, dann kriegen Sie sofort auch aus dieser Leistung, weil die bewertbar ist, ein Einkommen. Wenn die ihre eigene Wohnung einrichten, ja, und etwas bauen, mit dem sie sich ernähren, können sie zusätzlich auch noch Geld verdienen. Die werden kein Geld ausgeben für das, sie kriegen etwas dafür. Weil sie ja einen Wert schaffen für die Gesellschaft. Nicht? Wenn du für dich selbst etwas Gutes tust, zum Beispiel, du gehst einfach auf einen Erholungsurlaub, ja, wo du meditierst, wo du Gewicht abbauen willst, dir das Rauchen abgewöhnen, was auch immer. Ja. Wenn es dich wirklich weiterbringt, wertvoll ist, dann wirst du dafür bezahlt werden, dass du das tust, da wirst du nicht bezahlen müssen. Weil du bist selbst ein Teil der Gesellschaft. Ja? Und was für jedes Individuum gut ist, ist daher auch für die Gesellschaft gut und wird daher belohnt. Und in so einem System kann es keinen Widerspruch geben zwischen Einzelinteresse und Gemeinwohl. Ja? Weil das Einzelinteresse automatisch das Gemeinwohlinteresse ist und umgekehrt.
Bitte.
Vollkommen richtig. Informationsgeld ist auch nur ein Übergangsmodell. Ja? Es ist Swiss Indo ein Übergangsmodell und ich begrüße auch das. Ich bin kein Freund verknappbarer Goldstücke. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ja auch die Frage der Philosophie, wie das vorhergegeben wird. Da wird ja nichts verknappt, im Gegenteil. Da haben wir so viel Fülle, dass wir uns sogar Gedanken machen müssen, wie wir dann schauen, dass da keine Inflation entsteht oder andere Dinge.